das kann jetzt die KI übernehmen. Mhm. Und die Frage ist dann, was bleibt? Also es gibt jeder Job besteht natürlich aus vielen Tätigkeiten, nicht? Aber welche Tätigkeiten bleiben dann? Und wie können wir die so gestalten, dass sie für die Menschen weiterhin befriedigend sind?
Sagt Thomas Waschek, Journalist, Autor, Philosoph und Head of Content des brandneuen Magazins Human, das sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und KI auseinandersetzt. Heute bei Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute Thomas Waschek im Podcast begrüßen zu dürfen. Thomas Waschek ist Autor, Journalist und Philosoph. Nachdem er jahrelang das Philosophiemagazin Hohe Luft geleitet hat, verantwortet er inzwischen die inhaltliche Leitung eines neuen, eines brandneuen Magazins. Human, so heißt das Magazin, setzt sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz auseinander. Das wäre allein schon ein ziemlich spannendes Thema. Noch spannender wird es aber dadurch, dass Thomas Waschek sich auch seit geraumer Zeit intensiv mit dem auseinandersetzt, was wir Arbeit nennen. In seinem 2013, also vor ziemlich genau 10 Jahren, erschienenen Essay Work-Life Bullshit setzt er sich kritisch mit dem, ja, jetzt müsste man sagen, mit dem damaligen Arbeitsverständnis und mit der vermeintlichen Dualität von Arbeit auf der einen Seite und Leben auf der anderen Seite auseinander. Seine These: Die Arbeit gehört in jedem Fall integral zum Leben dazu und im allerbesten Fall bereichert sie unser Leben auch in vielfacher Hinsicht. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Thomas Waschek die Auswirkungen der gegenwärtigen KI-Revolution auf die Arbeitswelt einschätzt und freue mich auf das Gespräch. Lieber Herr Waschek, herzlich willkommen.
Hallo Herr Braun, freut mich sehr.
Lieber Herr Waschek, wie jeder Gast in unserem Podcast möchte ich Ihnen zunächst so 2 Aufwärmfragen stellen. Diese Aufwärmfragen, die dienen so ein bisschen dem gegenseitigen Beschnuppern, dem Kennenlernen. Das sind so die Fragen, wo wir herausfinden, wie spricht der denn, wie tickt der denn, wie denkt der denn? Und meine erste solche Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Lieber Herr Waschek, ich frage Sie nach einem Mythos, einem Klischee, einer fixen Idee, einem Stereotyp, irgendeinem Gedanken oder einem Satz über Arbeit, der da draußen herumschwirrt und von dem Sie sagen, das ist eigentlich totaler Quatsch.
Ich glaube, der langlebigste Mythos der Arbeit steckt schon im Begriff von Arbeit drin. Arbeit, ja, wird verbunden mit Mühsal, mit Qual, mit einer lästigen Notwendigkeit. Und das ist etwas, dieser Mythos hat sich bis heute gehalten. Das steckt hinter unserer Vorstellung, dass Arbeit und Leben 2 verschiedene Dinge sind. Arbeit eben nur ein Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen, während das wahre Leben erst sozusagen nach der Arbeit beginnt.
Mhm. Vielen Dank. Woher kommt das denn, diese Idee, Arbeit sei etwas Unangenehmes und Arbeit sei letztlich Mittel zum Zweck?
Na, Arbeit war ja lange Zeit etwas Unangenehmes, ja, und für nicht wenige Menschen ist es das immer noch. Arbeit war lange Zeit in sehr vielen Kulturen eben verbunden mit Mühsal, mit körperlicher Qual. Ja, also der Begriff Arbeit bedeutet in vielen Sprachen so etwas Ähnliches wie Qual, ja, Mühsal. Wenn Sie so wollen, beginnt es mit der Bibel, nicht mit dem Alten Testament. Im Schweiße deines Angesichts, ja, sollst du dann Brot essen, nicht? Im Schweiße deines Angesichts, ja, darin steckt schon die Mühsal.
Vielen Dank. Ja, das ist ganz spannend zu sehen, wie ideengeschichtlich sich das durch die Jahrhunderte zieht. Mir ist vor ein paar Tagen ein Zitat über den Weg gekommen, sozusagen von Miro, dem Maler, der wohl mal gesagt hat, ich arbeite ohne zu arbeiten. Und der genau dieses, zumindest interpretiere ich ihn so ein bisschen, der dieses Problematische, dieses mit ne, großen Aufwänden und Anstrengungen und möglicherweise Schmerzen verbundene Verständnis von Arbeit hier ablehnt. Vielen, vielen Dank, Herr Waschek, für diesen Mythos der Arbeit. Meine zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, nach einem Gedanken, möglicherweise einer Selbstreflexionsfrage, einer Technik, vielleicht einem ganz konkreten Tipp fürs Arbeiten, den Sie für uns haben, wovon Sie sagen, hey, probiert das mal aus. Das ist gar nicht aufwendig, aber das kann euch im Alltag und beim Arbeiten voranbringen.
Also ich würde mit der ganz grundsätzlichen Frage beginnen, nicht vielleicht nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche, aber jedenfalls vielleicht einmal im Monat. Ist der Job, den ich mache, auch der richtige Job für mich? Trägt der Job für mich zu einem guten, zu einem gelungenen Leben bei? Das hat eigentlich für die wichtigste Frage, die man sich im Arbeitsleben gelegentlich immer wieder mal stellen sollte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass tatsächlich viele Menschen viel zu lange im falschen Job bleiben, in dem Sinne, in einem Job, der sie nicht weiterbringt, der ihre Fähigkeiten nicht zur Entfaltung bringt und den sie im Grunde genommen nur machen, um damit Geld zu verdienen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich stimme Ihnen total zu und bedanke mich ganz herzlich für diesen, diesen Appell. Lieber Herr Waschek, lassen Sie uns ins Thema unseres Gespräches eintauchen. Ich habe eingangs erwähnt, Ihr Essay Work-Life-Bullshit, der ist vor mittlerweile 10 Jahren erschienen, 2013. Und in diesem Essay, da argumentieren Sie, dass wir uns, also damals, 2013, dass wir uns an einer Schwelle befinden, nämlich an der Schwelle vom Zeitalter der Erwerbsarbeit in das Informationszeitalter, in dem ganz neue Formen von Arbeit und dann auch ganz neue Narrative über Arbeit entstehen werden. Nun war das vor 10 Jahren und damit auf jeden Fall vor Jahreswende 2022, 2023, in der auf einmal KI, künstliche Intelligenz, einer breiten Masse verfügbar geworden ist. Wo sehen Sie uns heute im Jahr 2023, Herr Waschek? Sind wir jetzt in dieses Informationszeitalter hineingegangen?
Also ich glaube tatsächlich, dass das etwas Revolutionäres ist, was da passiert, dass sie weite Bereiche der Arbeit, vieler Tätigkeiten grundlegend verändert werden durch die KI im Laufe der nächsten Jahre. In einer gewissen Weise kann man sagen, dass sich jetzt das Versprechen der Digitalisierung, ja, nämlich uns Menschen die Arbeit abzunehmen oder jedenfalls wesentlich zu erleichtern. Ja? Das Versprechen scheint sich jetzt irgendwie zu erfüllen. Ja? Das wird uns aber in vielen Bereichen vor Probleme stellen. Was sich jetzt eben zeigt, dass die KI im Unterschied zur bisherigen Digitalisierung nicht bloß weniger qualifizierte Tätigkeiten betrifft, ja, sondern auch höher qualifizierte kreative Tätigkeiten. Das heißt, Menschen wie ich selbst auch, ja, die im weitesten Sinne in dem in diesem kreativen Bereich arbeiten auch gut qualifizierte Menschen in Anwaltskanzleien, Ärzte, in der Versicherung, ja, in ganz vielen Bereichen, im Grunde genommen in fast allen Bereichen der Wirtschaft, sind jetzt plötzlich damit konfrontiert, dass eine Technologie da ist, ja, die zwar nicht alle, aber viele ihrer Tätigkeiten möglicherweise ersetzen kann, möglicherweise besser machen kann. Ja. Und das ist eine ganz dramatische Entwicklung in meinen Augen, die uns die nächsten Jahre beschäftigen wird und die ja jeden von uns ganz persönlich beschäftigen wird im jeweiligen Bereich, in der jeweiligen Tätigkeit.
Vielen Dank. Ich würde das gerne so ein bisschen, also die Dramatik, von der Sie gerade gesprochen haben, so ein bisschen ideengeschichtlich quasi einordnen. Wir alle kennen von Sigmund Freud die These von den drei großen Kränkungen der Menschheit. Ne? Freud hat das Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben und er hat gesprochen von der kosmologischen Kränkung, das war Kopernikus und das Weltbild, der biologischen Kränkung, die mit Darwin und der Theorie der Evolution einherging und schließlich der psychologischen Kränkung durch Freud selbst, die immer zusammengefasst wird mit diesem Klospruch, wir sind ja gar nicht Herr im eigenen Haus. Erleben wir mit der KI-Revolution, Herr Waschek, jetzt die vierte Kränkung, die könnte man vielleicht die technologische Kränkung nennen, nämlich eine Kränkung, die darin besteht, dass uns unsere Einzigartigkeit, insbesondere in kognitiver oder möglicherweise insgesamt in intellektueller Hinsicht genommen wird?
Ja, das würde ich so sehen. Also ich glaube, diese Kränkung ist da. So ähnlich hat es zum Beispiel auch der berühmte Kognitionsforscher Douglas Hofstadter einmal ausgedrückt, durchaus auch aus einer persönlichen Betroffenheit, nicht? Also das jetzt zu erleben, ja, dass jetzt plötzlich kreative Leistungen, ja, die wir für einzigartige Errungenschaften des Menschen gehalten haben, ja, sich möglicherweise eben auch durch KI-Systeme erbracht werden können. Also diese, ich glaube, man kann von dieser Kränkung sprechen, aber ich denke, es gibt auch eine andere Seite, ja, oder eine andere Möglichkeit, diese Entwicklung zu betrachten, hat nämlich als eine spektakuläre Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten. Ja? Und es wird sich jetzt in den nächsten Jahren, denke ich, entscheiden, ob es uns gelingt, als Menschen jetzt auch in der Arbeitswelt Wege zu finden, mit dieser neuen, eben nicht menschlichen Intelligenz, so wie Sie es beschrieben haben vorhin, die uns in vielen Bereichen überlegen ist, sinnvoll zu kollaborieren, ja, und so zu kollaborieren, dass wir als Menschen dabei nicht ins Hintertreffen geraten. Das ist jetzt die große Frage, ja, die Sie ganz konkret, ja, das war jetzt eine abstrakte Beschreibung, aber die Frage wird sich ganz konkret in sehr, sehr vielen Tätigkeiten, nämlich in allen Tätigkeiten, die letztlich in irgendeiner Form mit Kognition zu tun haben, also mit fast allen Tätigkeiten eigentlich, ja, da wird sich das zeigen jetzt, nicht?
Was glauben Sie, brauchen wir jetzt für ein, sorry, der Begriff ist ein bisschen abgedroschen, für ein Mindset, um diese Herausforderung zu bewältigen? Sie haben gerade gesagt, das wird sich in den kommenden Jahren entscheiden, ob wir imstande sein werden, in einer sinnvollen Art und Weise mit diesen neuen Möglichkeiten zu arbeiten. Was brauchen wir dafür? Also was müssen wir vielleicht uns so ein bisschen abschminken, ablegen? Und auf der anderen Seite, welche Herangehensweise brauchen wir, um offen, produktiv, konstruktiv mit dieser neuen Revolution umgehen zu können?
Also ich glaube, sehr wichtig wird es sein, ja, eben Offenheit, Neugier und vor allen Dingen sowas wie Experimentierfreude zu entwickeln im Umgang mit diesen Technologien. Also ich sehe so, dass wir diese Technologie sozusagen erst erkunden müssen, ja, wenn Sie so wollen, wie einen fremden Kontinent. Also die Möglichkeiten dieser Technologie, auch die Gefahren und Risiken natürlich. Und wir werden das sehr viel ausprobieren müssen. Nicht? Ich glaube, man kann diese Frage nicht aus dem berühmten Lehnstuhl heraus beantworten, sondern es wird sich in der Praxis zeigen. Nicht? Und die Frage ist ja, von welchem Wir wir da jetzt sprechen oder wen wir genau meinen, ja, mit dem Wir. Nicht? Das stellt sich natürlich jetzt, sagen wir mal, für Führungskräfte in einem Unternehmen ja ein bisschen anders dar als für die kleinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Aber im Grunde wird es darum gehen, verschiedene Formen von Zusammenarbeit, von Kollaboration mit diesen Technologien auszuprobieren. Ja. Sie genau anzuschauen, also wo brauchen wir den Menschen unbedingt? Ja? Wo brauchen wir menschliche Verantwortlichkeiten? Ja? Und wie können wir diese zukünftigen Tätigkeiten für uns Menschen so gestalten, dass sie nach wie vor sinnerfüllend sind? Ja? Also die Gefahr ist sicherlich, ja, dass viele Tätigkeiten, aus denen arbeitende Menschen bisher Befriedigung gezogen haben, ja, durch die KI jetzt weitestgehend automatisiert werden können und dadurch ein Stück weit an Wert verlieren, ja. Also das ist, wir müssen jetzt mit der Frage auseinandersetzen, ja, dass eine Tätigkeit, die ich bisher ausgeübt habe, für die ich vielleicht besondere Fähigkeiten erworben habe, ja, für die ich studiert habe, dass diese Tätigkeit jetzt von einer Maschine erledigen werden kann. Also ich gebe ein Beispiel. Nicht? Also ein Patentanwälte und Patentanwältinnen oder Anwältin generell, ja, haben Jura studiert, ja, eine hohe Qualifikation. Ja. Aber die müssen sich jetzt damit auseinandersetzen, nicht, dass bestimmte Tätigkeiten, ja, und zwar also nicht nur Routinetätigkeiten, aber Routinetätigkeiten können ja sehr anspruchsvoll sein und Spaß machen, wie zum Beispiel das Durcharbeiten und Analysieren von Dokumenten, ja, typischerweise, ne, jetzt von einer KI in einem Bruchteil der Zeit erledigt werden können. Ja. Das heißt, da wird es etwas verschieben. Ne? Also das ist zum Beispiel Patentanwältin oder Patentanwalt, ne, hat bisher einen Großteil seiner Zeit oder sehr viel Zeit damit zugebracht, Dokumente zu studieren, zu analysieren. Und das kann jetzt die KI übernehmen. Nicht? Und die Frage ist dann, was bleibt? Also es gibt, jeder Job besteht natürlich aus vielen Tätigkeiten, nicht? Aber welche Tätigkeiten bleiben dann? Und wie können wir die so gestalten, dass sie für die Menschen weiterhin befriedigend sind? Ja, also wie ist es zum Beispiel für einen Arzt oder eine Ärztin, wenn sich zeigt, ja, dass KI-Tools einfach besser sind, ja, bei der Diagnose bestimmter Krankheiten. Ja. Dann verändert sich diese, wird sich diese ärztliche, diese Tätigkeit der Ärztin verändern dadurch. Ja. Aber das wird nicht ohne, das wird nicht ohne Schwierigkeiten gehen. Nicht? Also das ist, da werden sich Berufsbilder verändern, Qualifikationen verändern, unter Umständen zum Positiven, ja, also weil zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin dann mehr Zeit hat, sich mit Patienten und Patientinnen zu beschäftigen, ja. Aber es wird sich da einiges verschieben und wir müssen sehr aufpassen, in welche Richtung es sich verschiebt, ja, und welche Berufsgruppen hier da möglicherweise ins Hintertreffen geraten.
Das ist tatsächlich, vielen Dank, eine sehr, sehr interessante und ich glaube auch drängende Frage. Und spannend ist, Sie haben es gerade erklärt am Beispiel der Anwälte oder der Mediziner, dass die KI-Revolution und die Möglichkeiten von KI, Aufgaben zu übernehmen, sich nicht beschränkt auf ich sag mal vergleichsweise einfachere Tätigkeiten, sondern dass hier durchaus auch Tätigkeiten übernommen werden können, für die Menschen Jahre und Jahre ausgebildet werden müssen, studieren müssen, sich fortbilden müssen und so weiter und so fort. Und dass gerade auch diese Tätigkeiten, also dass das quer durch alle Bereiche, durch alle Branchen sich durchzieht, das finde ich hier nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Gerade eben in Ihren Bemerkungen, da hat so eine Idee so ein bisschen mitgeschwungen, die ich noch einmal ganz kurz gerne aufgreifen möchte, nämlich möglicherweise die nach dem Menschenbild, würde ich mal sagen. Folgender Gedanke. Wir leben offensichtlich in einem kapitalistischen System, das maßgeblich sicher geprägt ist von so einer gewissen Arbeitsethik, die, das wissen wir spätestens von Max Weber, aus dem Protestantismus heraus geprägt, gebildet worden ist. Das ist eine Ethik und ein Menschenbild, das den Menschen ein ganzes Stück weit durch seine Arbeit definiert. Und der Wert des Menschen, seine Würde, die entsteht erst durch die Arbeit. Wie wird sich das entwickeln? Also wenn Arbeit ganz neu bewertet werden muss, muss dann auch ein Stück weit das Menschenbild, das, ich sag mal, hier gerade in Mitteleuropa jetzt seit Jahrhunderten das Dominante war, wird das in Frage gestellt dadurch?
Ich glaube, das ist ein Prozess, der schon seit längerem im Gange ist. Ne? Also das, dieses protestantische Arbeitsethos, wie es Weber verstanden hat, das ist zwar schon noch wirksam, aber wir erleben vor allen Dingen bei den jüngeren Generationen und bei den ganz Jungen, es geht zurück. Ja, also das ist einfach für meine Elterngeneration zum Beispiel, war es noch selbstverständlich, dass die Arbeit im Mittelpunkt steht, ja, und dass man erstmal 30, 40 Jahre hart arbeiten muss, ja, um sich dann den wohlverdienten Ruhestand zu gönnen und dann die Dinge zu tun, ich weiß nicht, Weltreisen zu machen, oder was auch immer, die wirklich erfüllenden Dinge zu tun, ja. Und ich glaube, da ist eine Veränderung, auch eine Generationen, also zwischen den Generationen im Gange. Ja. Und was Sie sagen, ist natürlich völlig richtig. Nicht? Jetzt die KI wird diesen Prozess wahrscheinlich weiter verstärken. Ja. Das ist, ich glaube persönlich nicht, dass die Arbeit völlig verschwinden wird, ja. Aber sie wird sich tatsächlich in weiten Teilen ziemlich dramatisch verändern und weiter und an Bedeutung verlieren, ja. Und da liegen, das ist, diese ganze Entwicklung ist natürlich eine sehr zweischneidige, nicht? Da liegen sowohl Gefahren drin, nicht, als auch große Chancen. Also eine Gefahr ist sicherlich, nicht, dass da eine neue, durch Automatisierung eine neue Klasse von abgehängten Menschen entsteht, ja, die halt letztlich bei dieser Entwicklung unter die Räder kommen, ja, deren Tätigkeiten ersetzt werden, ja, durch die KI. Aber es liegt darin auch ein positives Potenzial, ja. Also die in der KI liegt sicherlich auch ein gewisses Potenzial, ja, zu mehr Gleichheit, ja, weil mehr Menschen Zugang haben, ja, eben zu diesen Tools, ja, und damit auch sozusagen zu den kognitiven Möglichkeiten, die damit verbunden sind, ja. Aber ich glaube auch, dass der Stellenwert der Arbeit zurückgehen wird, ja. Und das, was wir bisher unter Arbeit verstanden haben, vielleicht immer stärker verschmelzen wird, ja, mit anderen Teilen des Lebens, ja. Also das ist bestimmt eine Entwicklung, ja, die sich durch die KI verstärken wird.
Super, vielen Dank. Herr Waschek, gibt es denn aus Ihrer Perspektive genuin menschliche Aufgaben, die KI entweder aus grundsätzlichen Gründen nie wird übernehmen können oder von denen Sie sagen, das sollte KI nie übernehmen?
Also diese Unterscheidung ist mir sehr wichtig, ja, dafür bin ich sehr dankbar, ja. Also ich denke, dass die KI im Grunde genommen fast alle Tätigkeiten zumindest irgendwie verändern kann, ja, potenziell. In dem Maße, wie diese KI-Modelle immer mächtiger werden, ja, und mit immer mehr Daten trainiert werden, also auch mit Audio- und Videodaten und so weiter. Also die wirklich aber interessante Frage ist aber genau die zweite, nicht? Was sind die Bereiche, in denen wir das nicht wollen, ja, oder in denen wir es nicht zulassen sollten, ja, dass die KI sozusagen das Ruder übernimmt, ja. Das sind sicherlich Bereiche, Tätigkeiten interpersoneller Natur, ja, also Tätigkeiten, wo es auf menschliche Beziehung ankommt. Ja, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, nicht? Theoretisch ist es sicherlich denkbar, ja, dass man eines Tages im Restaurant nur noch von Robotern bedient wird. Ja? Das ist möglich, ja, noch nicht ganz so richtig, ja, aber das wird technisch möglich sein. Nicht? Aber wollen wir das? Ja? Also entspricht es unsere Vorstellung von einem Restaurantbesuch, ja, da mit Maschinen zu interagieren. Ja. Das wird es in verschiedenen Bereichen unterschiedlich darstellen. Ja. Ich meine, man wird das anderes Beispiel, ja. Also es mag zum Beispiel für Versicherungskunden durchaus angenehm sein, mit einem Chatbot zu kommunizieren. Ja, wenn das schneller geht, ja, und sich bestimmte Fragen auf die Art schneller klären lassen, warum nicht? Ja, aber in manchen Bereichen, ja, glaube ich schon, sollten wir da eine Grenze ziehen. Ja? Und da sollten wir Menschen den Vorrang geben. Das sind also, wie gesagt, ja, Bereiche, die mit Beziehung zu tun haben, ja, bei denen, in denen die Beziehungskomponente einfach eine wichtige Rolle spielt. Und das Zweite ist die Frage der Verantwortung. Ja, also ich glaube, dass wir letzten Endes ja in den meisten Bereichen sicherstellen müssen, ja, dass zumindest die Verantwortung bei Menschen liegt. Ja? Nicht, weil es vielleicht technisch, aus technischer Perspektive notwendig ist. Ja? Man kann sich durchaus vorstellen, ja, dass fortgeschrittene KIs auch die Prozesse wirklich autonom steuern, ja, und dass man sozusagen eine menschliche Verantwortung in diesem Sinne nicht mehr braucht. Ja? Aber wir sollten, denke ich, schon dabei bleiben, ja, dass wir in Bereichen, die uns als Menschen wichtig sind, ja, dass da auch wirklich Menschen die Verantwortung tragen, ne, und Menschen ganz entscheidend mitbeteiligt sind. Ich bin aber da offen, ja, also auch da glaube ich wiederum, was ich schon eingangs gesagt habe, nicht? Also es geht darum, viele Dinge auszuprobieren, ne? Und man kann da und wird Überraschungen erleben im Experimentieren mit KI-Systemen in bestimmten Bereichen. Ja? Also ein Beispiel wieder. Vor einiger Zeit, oder viele Leute würden vielleicht intuitiv sagen, dass es im Pflegebereich, ne, irgendwie nicht so schön oder womöglich sogar entwürdigend wäre, ja, als Patient oder Patientin da nur mit Robotern zu tun zu haben. Ja? Man weiß allerdings, ja, so ganz so einfach ist es nicht, ja, weil es durchaus gibt durchaus Patienten, Patientinnen, ja, die es irgendwie weniger entwürdigend, ja, und angenehmer finden, ja, wenn bestimmte Tätigkeiten von einem Roboter übernommen werden, ja, vor dem sie nicht schämen müssen, ja, zum Beispiel, ja, der nicht schlecht gelaunt ist, ja, wie eine, die eine oder andere menschliche Pflegekraft vielleicht. Also das ist so ein Beispiel, ja, für mögliche Überraschungen, die wir da auch erleben können in dem Bereich, nicht? Also darum glaube ich, wir müssen da sehr offen, aber zugleich sehr achtsam experimentieren mit diesen Dingen. Und sehen, was sich in der Praxis bewährt und was eben nicht, ja, was für Menschen, sage ich mal, erträglich ist, ja, oder was von Menschen letztlich abgelehnt wird.
Vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für diesen Hinweis auf einmal die Frage nach den interpersonalen Aktionen, sage ich mal, und auf der anderen Seite die Frage nach der Verantwortung. Wer trägt denn Verantwortung? Natürlich auch im juristischen, im ethischen Sinne auch immer eine ganz wichtige Frage. Und ich stimme Ihnen völlig zu, dass wir mit Sicherheit noch viele Überraschungen erleben werden in der Praxis, also im Umgang mit KI, dass da sicher das ein oder andere uns verblüffen wird, dass wir da immer mal wieder vom Gegenteil unserer Annahmen quasi überzeugt werden. Lieber Herr Waschek, ich habe eingangs gesagt, Sie sind beteiligt, Sie sind Head of Content bei Human, einem brandneuen Magazin, das sich mit genau dem beschäftigen möchte, worüber wir jetzt gerade eine halbe Stunde gesprochen haben, nämlich mit dem Verhältnis zwischen Mensch auf der einen Seite und KI auf der anderen Seite. Vielleicht geben Sie uns mal eine Idee davon, was ist Ihre Vision, was ist die Vision des Teams hinter Human für dieses Magazin? Welche Fragen sollen hier besprochen werden? Wer soll hier zu Wort kommen? Und welche Art von Debatte, von Diskurs soll hier stattfinden?
Also die Idee von Human ist zunächst einmal uns mit den Auswirkungen der KI auf die verschiedenen Lebensbereiche zu beschäftigen. Ja? Also von Wirtschaft über Gesellschaft, Kultur. Also wir verstehen uns nicht so sehr als ein Technologiemagazin im Sinne eines Hightech-Magazins, sondern was wir spannend finden, ist diese revolutionäre Entwicklung, vor der wir da jetzt stehen, zu begleiten aus verschiedenen Perspektiven. Ja? Was uns wichtig ist bei Human ist der transdisziplinäre, interdisziplinäre Zugang. Ja, also eben nicht bloß die Wirtschaftsperspektive, nicht bloß die Technikperspektive, sondern eben viele Perspektiven aus verschiedenen Bereichen und Disziplinen. Das ist mal das eine. Das zweite ist vielleicht, ja, dass wir uns sicherlich sowohl mit den Chancen, ja, als auch mit den Risiken und Gefahren dieser Entwicklung beschäftigen wollen. Aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus. Ja. Also das Heft heißt, was manche paradox finden, ist es auch in gewisser Weise, das Magazin heißt Human. Ja. Also es geht uns um den Menschen. Ja. Letztlich um die Frage, was macht die KI mit den Menschen? Und ich glaube, um sich mit dieser Frage zu beschäftigen, braucht man eine ganzheitliche Perspektive. Ja? Also da, genügt eine einzige Perspektive nicht, ja, sondern wir brauchen viele. Ja? Im Übrigen auch nicht nur Perspektiven aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, sondern auch internationale Perspektiven. Ja? Das ist uns bei Human ganz wichtig. Wir verstehen Human eigentlich auch als ein international ausgerichtetes Magazin, das sich auch als Plattform sieht, ja, für den Austausch nicht nur zwischen den Disziplinen, ja, sondern eben auch zwischen den Kulturen. In einer gewissen Weise könnte ich vielleicht sagen, ist das Heft für mich jedenfalls, ich glaube auch für die Gründerin Rebecca Reinhardt, ein gedrucktes Lernprojekt, ja, wenn Sie es so wollen. Also es geht uns eigentlich darum, diese Entwicklung, diese Transformation, von der wir da jetzt stehen, lernend zu begleiten. Ja? Also wir haben nicht den Anspruch, alle Antworten zu haben, sondern wir sind, denke ich, auf der Suche nach den richtigen Fragen, ja, nach den Perspektiven, ja, die wir brauchen, ob in der Wirtschaft, in der Politik oder in der Gesellschaft, um mit diesen Themen umzugehen. Ja? Also unser Zugang ist ein sehr offener, ja, auch ein experimenteller, im Übrigen auch was den praktischen Umgang jetzt mit KI-Werkzeugen betrifft. Ja. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir auch selbst, ja, mit in dem Heft mit KI experimentieren, selbst Erfahrungen sammeln damit. Wie Sie sagen, Diskurs, ja, also wir wollen vom Anspruch her eine Plattform sein für den KI-Diskurs, ja, den wir als Gesellschaft, denke ich, jetzt brauchen.
Vielen Dank für diese Darstellung. Und ich glaube, das hat nicht nur mich, sondern auch viele Hörerinnen und Hörer sehr, sehr neugierig gemacht auf Human. Die erste Ausgabe ist ganz frisch erschienen und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das Heft, wie sich diese Plattform, wie sich dieses Forum zum Austausch über KI, über das Verhältnis zwischen Mensch und KI entwickeln wird. Lieber Herr Waschek, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann Sie aber jetzt nicht entlassen, ohne noch ganz schnell nachzufragen, was ist denn die eine Anwendung, das eine KI-Tool, das es mittlerweile auch in Ihrem Alltag geschafft hat und von dem Sie sagen, hey, das ist mir richtig nützlich geworden?
Also ich könnte jetzt sagen, natürlich ChatGPT, das wäre auch nicht, das wäre nicht, nicht falsch, aber ein bisschen unoriginell. Also im Moment eine der für mich als Journalisten nützlichsten Anwendungen sind Transkriptions- und Übersetzungstools. Ja,
klar.
Was ich zeigt, ja, dass sie damit zum Beispiel die Aufgabe des Abtippens eines Interviews, ja, zum Beispiel doch ganz erheblich irgendwie verkürzt, ja, und das kann ich nur jedem Menschen, der mit Texten zu tun hat und Interviews führen muss und so weiter, kann ich das nur wärmstens empfehlen.
Vielen Dank, dem schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Lieber Herr Waschek, noch einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie dieses Thema KI und die Zukunft der Arbeit für uns erschlossen haben. Ich werde selbstverständlich das Profil von Thomas Waschek in den Shownotes verlinken und natürlich auch die Website des Human Magazins, die, ich hoffe, ich liege richtig,
human-magazin.de human-magazin.de, genau.
Ganz genau, super. Herr Waschek, haben Sie vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine HR-Tech-Schmiede für gute Arbeit. Mehr Infos hierzu findest du unter www.lida, das schreibt sich leada.de.